No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Ja, hallo. Ich freue mich heute, Alex, wieder mal. Wir sind zu dritt. Wir haben einen Gast.
Ja, freut mich ganz besonders. Wir haben die Christine bei uns, Christine Lederer. Ich kenne sie jetzt schon kurz nach der Matura, weil wie einige, die uns jetzt schon öfter hören, wissen, ich habe mich mit dem Thema Feedback, Neurofeedback, Biofeedback sehr intensiv beschäftigt während meiner aktiven Karriere vor über 40 Jahren und vor über 20 Jahren mit einem Hirnforscher. Auch Seminare, Trainings, Bücher herausgebracht. Und da war die Christine bereits an Bord als Studentin noch, Psychologiestudentin. Mittlerweile ist sie klinische und Gesundheitspsychologin, hat Hypnoseausbildungen, hat ihre eigene Praxis und hat das ganze Thema, sage ich jetzt, noch weiterentwickelt. Und uns zwei, Simone, Messfanatiker, interessiert natürlich, was ist alles messbar? Wir sind wieder beim Thema Stress angelangt, ja. Und die letzte Umfrage, die ich jetzt gesehen habe aus dem November, war das 25, eine deutsche Umfrage von einer Krankenkasse, dass 82% der arbeitenden Bevölkerung geben an, dass sie regelmäßig unter Stress leiden. Jetzt, Christine, es freut uns total, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich kurz selbst auch vorstellen. Ich hätte noch so viel zu sagen zu dir, aber am besten, wann du das selbst machst und wie sich das ganze Thema vielleicht auch weiterentwickelt hat. Denn es ist ja extrem lang her, wo wir quasi den Einstieg damals gehabt haben zu dem Thema.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch da dabei sein darf. Kurz zu mir. Also du hast gesagt, ich bin klinische Gesundheitspsychologin. Ich arbeite in eigener Praxis hauptsächlich und vorwiegend mit Kindern und Jugendlichen, aber auch teilweise mit Erwachsenen. Und das passt eben zu unserem Thema heute auch ganz gut. Erwachsenen dann, wenn es um Angststörungen und Burnout-Themen, chronische Stressbelastung geht. Und eben ganz viel mit Neurofeedback und Biofeedback. Und einerseits, das hast du eh schon gesagt, mit dem Neurofeedback, das ich damals gemacht habe, wie wir uns kennengelernt haben. Damals haben wir so ultralangsame Potenziale gemessen und Biofeedback-Parameter wie die Muskelspannung, den Hautleitwert, die Temperatur. Ultralangsame Potenziale im Frontalhirn, also und wie die auf Stress reagieren.
Vielleicht ganz kurz erklärt, weil ich bin ja immer der dann das Runterbrechen probiert und ich merke selber, wenn ich sage ultralangsame Potenziale bei normalen Leuten im Frontalhirnbereich, dann steigen wir schon viele aus. Im Grunde genommen ist es so, dass wir oft die Leute angeschlossen haben mit einem Stirnband, gesagt haben, wir tun jetzt Kopfrechnen. Und ich habe noch nicht einmal rechnen müssen, haben die Leute schon gesagt, oh je, Kopfrechnen. Und er hat quasi die linke Gehirnhälfte, die Rechenmaschine zurückgezogen und dann hat er wirklich nicht rechnen können. Ja? Oder sie sind dann irgendwann nach Fehlern emotional geworden und wir haben auch körperliche Reaktionen gesehen. Also genau. So haben wir getestet, oder? Welcher Typ der oder diejenige ist.
Genau, unser Frontalhirn, um das nochmal ein bisschen einfacher zu erklären, ist der Teil im Gehirn, der für unser bewusstes Denken zuständig ist. Und wir haben damals eben den rechten und die linke Gehirnhälfte gemessen und die rechte war eher für alles, was mit Emotionen zu tun hat, Kreativität, Intuition, die linke Gehirnhälfte verbunden mit Konzentration, logischem Denken, systematischem Denken und eben für die Konzentration auch ganz wichtig. Ja, genau.
Und da hat jeder eigentlich oder die meisten so eine bevorzugte Ebene, wenn es ans Eingemachte geht, sagen wir. Also wenn es jetzt wirklich stressig wird, dann zieht man sich in seine Lieblingsgehirnhälfte zurück. Kann man das so sagen?
Ja, total. Also die meisten Menschen haben eine Präferenz oder bevorzugen eine Seite und dann gibt es die einen, die halt dann total rechtslastig werden, also die mehr die rechte Gehirnhälfte benutzen, die werden dann ganz schnell emotional, die können sich aber dann auch nicht mehr auf einen Gedanken fokussieren, die kann man dann auch sehr, sehr leicht beleidigen in solchen Situationen oder treffen mit Worten. und finden dann im Stress auch den roten Faden nicht mehr so richtig. Es gibt aber auch eine andere Gruppe und die werden eher linkshirnig, was auf den ersten Blick ja sehr positiv ist, weil man vermutet, man hat mehr Konzentration, man kann sich besser konzentrieren, man kann sich auf das fokussieren, was man tut. Das Problem ist, wenn man dann mit Gruppen zum Beispiel zu tun hat, dass man auf andere gar nicht mehr so gut eingehen kann. Andere dann recht schnell, also wenn das jetzt Personen in Führungspositionen sind, die dann andere übergehen und auch nicht mehr im Team gut arbeiten können, sondern nur mehr sozusagen ihr Schema abarbeiten. Also sowohl wenn eine Gehirnhälfte immer dominiert, da verliert man so ein bisschen die Funktion von der anderen und das schränkt dann im Stress halt natürlich sehr ein.
Und das Idealziel war immer, wir haben zwei Hirnhälften, warum nicht beide verwenden?
Genau, und dass sie möglichst in Balance sind.
Schauen, dass das in Balance ist. Was uns natürlich interessiert, weil wir kommen ja sehr von der Darmgesundheit-Mikrobiom-Seite, welche Auswirkungen siehst du dann schon, wenn du die Leute misst und du merkst, halt, die kommen jetzt unter Stress? Ja, weil wir wollen ja den bei Messungen und Tests bewusst erzeugen. Welche Körperreaktionen sieht man da? Was man ja teilweise gar nicht für möglich hält. Warum braucht jemand zum Beispiel eine Muskelspannung fürs Kopfrechnen? Ja, wäre ja nicht logisch. Ja.
Ja. Na, das, also, was da, ja.
Wo das sieht man das eben, dann?
Ja. Ja, man sieht es eben so, wie du sagst, in der Muskelspannung. Also unter Stress wird dieser Kampf-Flucht-Mechanismus in unserem Körper aufgelöst. Das heißt, wir wollen eigentlich am liebsten wegrennen. Das heißt, die Muskulatur aktiviert sich. Die Blutgefäße ziehen sich zusammen. Die sind ja auch ein Teil unserer glatten Muskulatur. Das heißt, die Hände werden zum Beispiel kalt. Die Hände werden schwitzig, das heißt der Hautleitwert, das messen wir auch beim Biofeedback, also wie feucht oder trocken die Hände sind, die werden feuchter, das steigt an und das ganze System, also wir haben ja auch in unserem Nervensystem zwei unterschiedliche Typen, eines das aktiviert und eines das entspannt und dieses aktivierende Nervensystem wird immer stärker. Das heißt, die Muskelspannung wird eben hoch, die Hände werden schwitzig, die Hände werden kalt, die Atemfrequenz wird schneller, die Herzratenvariabilität, die haben wir noch nicht erklärt, aber das heißt, wie gut sich das Herz auf Situationen einstellen kann, nimmt ab. Das heißt, das ist nicht mehr so gut, diese Reaktion des Herzes.
Genau. Das ist die beste Herzratenvariabilität, die ich kenne, hat die Dame ober uns, die Simone. Ja. Ja, das ist ein Wahnsinn, ja. Ich bin jedes Mal geschockt, manchmal die Werte erzählt. Ja. Aber vielleicht wieder für draußen, für die Leute, das klingt jetzt alles so fast nett, wie du das erklärst. Wir haben es ja selber dann mit Leuten zu tun gehabt, vor allem auch Sportler. Also für einen Sportler ist das zum Beispiel ein Wahnsinn, wenn er dann diese Reaktionen bekommt, gerade das mit den Blutgefäßen, du kriegst kalte Hände. Was heißt das? Du hast kein Gefühl mehr bei einer Ball- oder Racketsportart. Wir haben Tennisspieler gehabt, die dann normalerweise solltest haben, berichtig mich, zwischen 33 Grad in die Fingerkuppen.
Ja.
Außer du machst gerade eine Schneeballschlacht. Aber wenn du jetzt normal nicht gestresst bist. Aber wenn die Leute dann reagieren, haben wir Leute gehabt mit 22, 23 Grad in die Finger und die sagen, ich habe dann kein Gefühl. Na, hast du kein Gefühl. Und du siehst auch manchmal Sportler, die sich so in die Finger pusten und teilweise die Hände warm bekommen wollen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Durchblutung fehlt dann auch in der Peripherie oder auch im Muskel. Das heißt, wie kann ich bei warmen Temperaturen in einem dritten Satz beim Tennisspiel auf einmal ein Muskelproblem bekommen? Natürlich, weil der nicht mehr durchblutet ist. Also das sind nur so Sachen, die wir oder ich mich erinnern kann, die wir erlebt haben bei Sportlern, aber natürlich auch Migränepatienten, wo quasi man schon im Vorfeld gemerkt haben, die Hände sind brutal kalt, irgendwann löst sich das Ganze und das Werkel fängt zum Laufen an. Das heißt, das hat schon Auswirkungen von Stress am Körper.
Ja, unbedingt. Oder? Das
und
hängt
jetzt
ganz eng Simone, zusammen, also Gehirn und Körper natürlich.
Ja. Und wo kommt jetzt diese Darm-Hirn-Achse ins Spiel? Weil das ist ja auch ein Thema. Sind das nur gewisse Typen, die diesen Stress vorwiegend im Darmbereich verarbeiten? Oder betrifft das dann doch alle?
Ja, also man kann das ja nicht isoliert betrachten. Also das wissen wir ja mittlerweile sehr gut. Also auch aus neurobiologischer Sicht gibt es unter Stress ja keine isolierte Gehirnreaktion, sondern was wir im Gehirn messen, ist immer mit autonomen oder endokrinen, immunologischen und eben auch gastrointestinalen Reaktionen gekoppelt. Und das Mikrobiom, ja, das hat natürlich darauf auch einen Einfluss. Das sind ja lebende Mikroben. Ich erkläre es ja immer gern auch über dieses einfache Mausmodell, wo man gesehen hat, wenn man Mäuse mit dem gleichen Mikrobiom unter Stress versetzt, also Musik, die wurden mit Musik bespielt, die eine Maus halt mit angenehmer, ausgleichender, die zweite mit total unrhythmischer. Und innerhalb von 24 Stunden hat man da totale Shifts in der Zusammensetzung der Bakterien im Darm erkannt. Und da denkt man sich, naja, innerhalb von 24 Stunden, das ist einmal ziemlich schnell. Und wie passiert das? Heute wissen wir sehr gut, also Bakterien kommunizieren ja auch untereinander. Also das sogenannte Quorum Sensing, das heißt, das ist wie WhatsApp unter Bakterienfamilien. Das heißt, die erkennen über ihre quasi Histidinkinasen auch, ob im quasi Darmlumen vermehrt Katecholamine oder vorhanden sind. Die werden ausgeschüttet, Stresshormone, Noradrenalin, Adrenalin und so weiter. Und über diese Histidinkinasen, das ist quasi ein Enzymsystem, quasi kommunizieren sie, reagieren auf diese Stressoren und geben dann auch Informationen ab, dass sich eben bestimmte Gruppen vermehren sollen oder Virulenzfaktoren produzieren, um natürlich das ganze System auch zu schützen, weil die wissen ja im ersten Schritt ja auch nicht, ist das jetzt Musik und der Mensch hat Stress, weil das unangenehm ist, oder ist das der Säbelzahntiger, der hinter uns her ist und wir müssen wirklich um unser Leben kämpfen. Und insofern ist natürlich da genau diese Darm-Hirn-Achse sehr, sehr gut mittlerweile beforscht und beschrieben, weil nichts, was im Körper eine Reaktion auslöst, egal an welcher Stelle bemerkbar, ist nur dort lokal quasi vorhanden, sondern eben das ist systemisch. Und ich finde es eben heute so schön und deswegen freut es mich auch brutal, dass wir die Christine zu Gast haben, weil dieses Fragmentieren ist natürlich immer extrem wichtig. Also wir müssen uns einzelne kleine Teilbereiche anschauen, müssen sie beforschen, müssen erkennen, was passiert da, aber dann müssen wir zusammenziehen. Also da müssen wir eigentlich diese ganzen Dinge zusammenbringen und müssen fachgruppenübergreifend eigentlich miteinander arbeiten, weil das ist jetzt genau das Thema, weil die Christine hat sich ja auch viele Patienten oder es werden wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, aus meiner Arbeit kann ich das zumindest bestätigen, immer mehr, die quasi auch Unverträglichkeiten haben, die darmspezifische Probleme haben und die das vielleicht gar nicht im ersten Schritt auf den Stress zurückführen. Bei der Christine ist es vielleicht umgekehrt, die kommen, weil irgendwas eben quasi Nervensystem bemerkbar wird, Konzentration lässt nach, vielleicht schlaft man nicht so gut. Und sekundär kriegt man dann auch raus, ja, da ist der Darm auch irgendwie total dysreguliert. Also diese Achsen müssen natürlich dann auch parallel bedacht werden, weil ich kann zum Beispiel aus ernährungsmedizinischer Sicht total clever intervenieren und kann sagen, was müssen wir modulieren, was können wir verbessern. Nur wenn dieser große Faktor Stress nicht bedacht wird im gesamten Therapiekonzept, also wenn der weiterhin quasi nur unter Hektik ist, überhaupt keine Zeit hat, nicht mehr gescheit kaut oder eben aufgrund der vielen Umwelteinflüsse so überreizt ist und so in diesem sympathischen Tonus drinnen ist, dann wird natürlich auch die ganze ernährungsmedizinische Intervention nicht langfristig positiv eine Veränderung herbeiführen. Also das ist natürlich genau das Schöne, wir müssen das alles quasi verbinden.
Also sind es im Grunde genommen die Sachen, dass ich das Neurofeedback und die Informationen, die ich dort bekomme, ja, plus jetzt die Sachen, die ich Richtung Darmgesundheit weiß mittlerweile, plus dann on top die Ernährung und die Mikronährstoffe oder den Körper optimal versorgt. Weil für uns hat es damals geheißen, und berichtigt es mir jetzt, Christine vor allem, okay, wir haben einmal einen Typ, der ist jetzt linkshirnig, sage ich, eher der Logische, der ist ein Sympathikotoniker, für mich erklärt das Heferl, ja, der spürt sich sowieso nicht, der hat eher Herz-Kreislauf-Probleme und Muskelspannung und Sonstiges. Ja. Während der konträre Typ, der Rechtshirnige, der eher Emotionale, der Künstlertyp, der vielleicht noch vagotonisch ist, das heißt, das ist ein bisschen ein Schlaftabletten, ein Phlegmatiker, der reagiert schon von Haus aus eher im Magen-Darm-Bereich. Ja. Aber wenn ich jetzt zuhöre, ist der Darm überall ein Thema. Weil wir haben immer gesagt, lass das Bauchhirn zu. Das war für uns quasi Darm. Aber entscheiden tust du dann im Kopf. Ja? Aber dieses Gefühl zulassen und dann im Kopf entscheiden. Aber das ist ja jetzt etwas, wo ich das Gefühl habe, der Darm ist noch viel, viel wichtiger, als wir damals erkannt haben. Oder ihr mit euch. Also die Informationen, die der Darm aufnimmt, egal ob es jetzt Unverträglichkeit ist, ob es Allergien ist, ob Stress ist, das ist weniger abhängig von meinem Nerventyp und von meinem Hirntyp, als wir gedacht haben.
Ja, also aus meiner Sicht, ich glaube einfach, dass die Forschung in den letzten Jahren so viele Informationen generiert hat. Und du sprichst ja von, ich weiß nicht, das waren so in den 80ern, oder? Wie du begonnen hast, oder?
Das Schwarz-Weiß-Fernsehen. Vierteltelefon.
Nein, aber du sagst immer so, vor 40 Jahren, als du aktiv warst, also da bin ich auf die Welt gekommen, das war in den 80ern.
Und da das stimmt schon, vor 40 Jahren habe ich selbst an den Sachen trainiert und wir haben einfach Sachen gesucht, wie Musik und Düfte, ja,
auf die ich reagieren kann. Ich bin ja auch schon so alt, da bin ich auf die Welt gekommen. Und da hat ja auch die Mikrobiomforschung quasi so ihren ersten quasi richtigen Schub bekommen. Also das ist jetzt 30, 35 Jahre her. Und natürlich, und das ist ja das Spannende, oder? Die einen forschen dort, die anderen forschen da. Und bis die zwei dann einmal quasi Hand in Hand gehen und sich quasi auch matchen und sagen, ja, eigentlich müssen wir zusammen das Problem bedenken und beachten, weil, wie gesagt, also nur das eine wird nicht dienlich sein. Ich kann jetzt probiotisch therapieren und werde schauen, dass ich die Darm-Hirn-Achse stimuliere, schaue, dass die Bakterien, die für die Neurotransmitterproduktion zuständig sind oder die auch Genexpression mit quasi beeinflussen, die nervale Weiterleitung, also Signale geben, beeinflussen, das kann ich ja alles tun, nur wenn die Basis, also quasi das, die Grundlage, warum dieser Shift zustande gekommen ist, nicht bedenke, eben zum Beispiel Stress oder wenn jemand sich unglaublich ungesund ernährt und das nicht ändert, dann wird nur das eine nicht viel Sinn machen. Und es wird wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn machen, wenn er nur Entspannungsübungen macht, nur versucht, seinen Vagus zu aktivieren und aber trotzdem Alkohol trinkt, unregelmäßig schlafen geht und den ganzen Tag am Handy hängt. Dann wird das auch vielleicht ein bisschen einen positiven Beitrag leisten. Und also alles, was man tut an Interventionen, ist ja schön, bin ich ja, möchte das nicht als, ist ja egal, darstellen, aber es ist eben das Gesamtbild, das man immer bedenken muss.
Also kann man zusammengefasst sagen, wenn der Stress die Hirnwellen verändert, was wir ja mittlerweile auch wissen, ja, und gleichzeitig die körperlichen Parameter auch verändert, wurscht, ob es jetzt die Herzratenvariabilität, Atmung, Muskelspannung etc. ist, dass auch das Mikrobiom immer im Darm direkt mit reagiert.
Ja. Also das kann man
ist kurz zusammengefasst, auch wie die Darm-Hirn-Achse dann funktioniert.
Ja, spannend ist ja zum Beispiel auch, wir kennen heute in der Ernährungsmedizin ja das große Problem dieser vielen sekundären Unverträglichkeiten, oder? Also auch Sportler leiden da häufig in hohen Belastungsphasen. Auf einmal vertragt man Laktose nicht mehr so gut, dann ist es Histamin, das Probleme macht und dann kommt noch das dazu und irgendwann karenziert man alles, also man lässt alles aus seiner Ernährung weg, dann geht man zum Arzt, lässt irgendwas Klassisches testen und der Arzt sagt, nein, Sie haben keine Unverträglichkeit, weil eigentlich enzymatisch gesehen und aufgrund von eben der Basis, die man messen kann, ist eigentlich alles in Ordnung. So, jetzt stehen die Leute immer da und sagen, ja, aber ich vertrag's nicht. Ich habe einen Blähbauch, ich kriege Durchfall oder mir wird sogar heiß, ich habe Hitzewallungen. Und mittlerweile ist man ja übergegangen. Es gibt schöne Testverfahren, wo man nach der Nahrungsaufnahme quasi über den HRV erkennt, wie quasi der Körper auch in eine Stressreaktion kommt. Und dadurch detektiert man bestimmte Unverträglichkeiten, weil sie sind ja quasi, es muss nicht genetisch determiniert sein, also keine quasi angeborene Unverträglichkeit, aber eben erworben. Das kann man auch gut erklären, warum das so ist. Hat Stress ja auch einen großen Einfluss darauf, aber man misst da die Herzratenvariabilität, um herauszufinden, welche Bestandteile in der Nahrung machen wirklich Probleme. Gibt so Versuchsreihen, die kann man machen. Und das ist natürlich jetzt für den Hausgebrauch noch nicht so einfach umzusetzen, aber nachdem wir alle schon irgendwelche Geräte mit uns rumschleppen, die uns ständig messen, wird das vielleicht in Zukunft auch eine Möglichkeit sein. Das okay. reagiert dann wahrscheinlich auch immer bei Stress und bei Zigaretten und bei irgendwelchen Dingen. Das heißt, also grundsätzlich wäre das sicher ein ganz guter Ansatz, auch quasi diese zwei Achsen genau für die Erkenntnisgewinnung zu nutzen, also im mhm. Moment.
Ein Thema habe ich noch, weil uns das immer wieder beschäftigt hat und vor allem, wenn du jetzt Kinder sehr viel mit Kindern arbeitest. Du weißt, wir haben damals Kinder getestet, wie das ausschaut, wenn die Bewegung machen als Entspannung und dann wieder in den Konzentrationsaufbau kommen. Aber wir haben auch dort schon sehr, sehr viel Programme gesehen, die ablaufen. Ja, man sagt so schön, jeder tragt sein Backerl, ja, und jeder hat seine Schwachstellen, aber wie kann man da mit umgehen, dass man diese Programme, ich weiß, dass du sie ja teilweise mittels Hypnose, teilweise mit anderen Therapien auflöst, aber die beschäftigen ja auch sehr, sehr viele Leute. Also das ist, vielleicht kannst du das einmal kurz erklären, also dass das ja auch anscheinend immer mehr wird und immer früher beginnt.
Christina. Also unser Gehirn funktioniert halt in Mustern. Also viele Dinge und Programme gibt es in uns, damit Abläufe schneller sind und besser stattfinden. Ein ganz einfaches Beispiel dafür, um das einmal ein bisschen zu erklären oder darzustellen für jemanden, der sich da nichts drunter vorstellen kann. Also wenn man sich so eine wunderbare Zitrone vor einem vorstellt und man stellt vor, das ist ein Schneidbrett und schneidet die durch, nimmt die zwei Hälften, riecht da dran und stellt sich vor, man beißt da rein. Und wenn man sich das richtig vorstellt, wird man sofort merken, dass der Speichelfluss im Mund mehr wird. Das ist ein so ein Programm Zitrone, das ist für ist keine Zitrone jetzt gerade um uns herum, aber trotzdem macht unser Körper das Gleiche, als wenn er in die Zitrone reinbeißt. Von diesen Programmen gibt es aber auch etliche, die eben nicht so toll sind für unser Nervensystem oder für unsere Leistungsfähigkeit. Also heißt, da wären wir jetzt wieder ein bisschen bei dem Thema Hypnose und Suggestion. Wenn Kinder sind ja, weil sie eben auch andere Hirnaktivitäten auch bezüglich der elektrischen Hirnaktivität haben. Wenn man mit denen zu denen in einem falschen Moment etwas sagt, na, du kannst sowieso nicht Mathematik oder sie haben wiederkehrend ganz viel Stress in Mathematik oder kriegen negative Botschaften von ob es jetzt Lehrerinnen, Lehrer, Eltern, wer auch immer ist, ja, dann prägt sich das so ein bisschen ein. Und wenn man das dann messtechnisch anschaut, also so wie wir vorher gesagt haben, rechte, linke Gehirnhälfte misst, und wir haben ja immer, das hast du eh vorher gesagt, wir haben quasi Stress produziert, indem wir Menschen Kopfrechnen haben lassen. Und wenn das sowohl Erwachsenen als auch Kindern schon passiert ist, dass das immer so ein negatives Programm zum Beispiel im Zusammenhang mit Mathematik da ist, dann sieht man, man sagt, okay, wir rechnen jetzt Kopf und auf einmal rasselt die linke Gehirnhälfte jetzt so von dieser elektrischen Aktivität her runter. Und was passiert dann? Natürlich kann ich nicht rechnen. Ja, das ist wie wenn ich den Kindern erkläre, ich das immer so, das ist, du kannst den besten Ferrari haben, aber wenn da kein Benzin drin ist, dann fährt der nicht. Und genau das passiert natürlich auch, wenn so ein Programm da aktiv wird. Also das heißt, wenn irgendjemand irgendwann einmal so im Laufe des Lebens zu dir öfters oder auch einmal gesagt hat, das kannst du sowieso nicht, dann quasi speichert sich das ein. Und jedes Mal, wenn Mathematik Thema wird, wird dieses Programm aktiv. Und da kann man natürlich dann was tun, um das aufzulösen und dann wieder zu rechnen, weil es hat mit Intelligenz dann gar nichts zu tun, sondern nur, dass da einfach in dem Moment zu wenig elektrische Aktivität in dem Bereich vom Gehirn da ist, wo ich es brauche.
Ja, und jetzt ist vielleicht Mathematik gerade in der Schule unangenehm, aber solche Programme gibt es natürlich auch, egal ob es Platzangst oder Höhenangst ist oder sonstige Sachen, wo man sich oft gar nicht mehr erinnern kann, wo das entstanden ist.
Das und, hat einen ganz einfachen Grund, ja, weil unser Körper will uns schützen und unser System. Ja, das ist noch ein Überbleibsel aus der Steinzeit. Ja, wenn der Säbelzahntiger oder wenn eine Umgebung mit Säbelzahntigern voll ist, dann hat es einfach keinen Sinn gemacht, dort wieder zurückzugehen. Und deshalb macht unser Körper, unser Gehirn alles, dass wir da nicht mehr hingehen oder dass wir das mit dem nicht mehr konfrontiert werden. Und das passiert halt in der Schule, im Arbeitssetting, mit Höhe, mit anderen negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben, genauso oder Trauma dann im schlimmsten Fall.
Aber es wäre natürlich etwas, ich weiß nicht, wie es jetzt ist im Schulbereich, aber was wir damals immer plädiert haben, eigentlich müssten die, die Lehrer, die Zuständigen, darüber Bescheid wissen, was sie in manchen Momenten mit falschen Worten anrichten können, dass sich jemand eigentlich aus Gegenständen oder von Mathematik verabschiedet, weil er einfach sagt, okay, das tut man nicht gut oder das Unterbewusstsein sagt es. Aber kommen wir vielleicht noch zu was Positives. Ich meine, was ja wir auch besprochen haben, du kannst ja den Namen genauso beeinflussen mit Hypnose. Also wenn du da ein Thema hast, ist ja das genauso möglich. Ja. Also ich werde nicht fliegen können, was viele dann glauben, aber Hypnose, ich habe genauso die Ausbildungen gemacht. Großartig, dass du weißt, was sich dort abspielt und für was du es dann einsetzt, weil du ja auch vor allem dein Gegenüber lesen lernst. Ja, und da sagen kannst, okay, pass auf, jetzt ist vielleicht kein guter Moment, warten wir noch ein bisschen ab und wann er oder sie wieder aufnahmefähig ist, was Positives beizutragen. Was aber für uns immer ganz wichtig ist, Christine, das sind auch Tipps und Anregungen. Wir haben jetzt sehr viel aufgezeigt, was unter Stress passiert. Wie kann man sich vielleicht selber, ohne dass man jetzt unbedingt Messungen macht, da erkennen? Und welche Möglichkeiten habe ich, diesen Stress möglichst schnell loszuwerden? Ja? Oder wie soll ich das Ganze angehen? Weil Stress per se, wenn ich jetzt sage, ich muss eine Leistung bringen, ist ja nichts Schlechtes. Ich bin nur drauf gekommen, dass die meisten Leute einfach nicht mehr unterscheiden können, bis wohin ist es eh okay und wann wird es negativ. Deswegen haben wir damals gesagt, ich brauche die notwendige Anspannung für meine Tätigkeit oder das richtige Erregungspotenzial für das, was ich gerade mache. Und ich brauche nicht unbedingt immer nur Stress, 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 ja, auch im Sport nicht. Da brauche ich definitiv die notwendige Anspannung für meine Tätigkeit. Aber wie komme ich dorthin, dass ich mich wohlfühle? Also auch wenn ich einmal vielleicht nicht super gut drauf bin, dass ich wieder mehr Leistung bringe. Und wie komme ich wieder runter, wenn ich zu weit oben bin oder wenn ich merke, das tut mir jetzt nicht mehr gut?
Also es macht immer so, wie du sagst, die Balance. Also ganz viel von ganz viel und ganz schnell kann man über den Körper natürlich steuern. Atemtechniken sind ganz wichtig. Also zum Beispiel, wenn man eine Zeit lang 10 Atemzüge, 20 Atemzüge zum Beispiel länger ausatmet als einatmet, bewusst in den Bauch atmet, das sind so bewusst Übungen, die man so durch im Tag hindurch immer wieder setzen kann. Sport natürlich ist ein total wichtiger Ausgleich, weil wenn wir Stress haben, ist halt die Muskelspannung tendenziell erhöht und über Sport kann ich die abbauen. Es gibt aber natürlich unzählige Entspannungsübungen, die ich auch einbauen kann in meinen Alltag. Also es muss jetzt nicht unbedingt die ganze Yogastunde sein, die natürlich auch toll ist, aber es kann auch progressive Muskelentspannung nach Jacobson sein. Es kann einmal die Schultern einfach kreisen, entspannen dazwischen.
Du hast jetzt was sehr Gutes gesagt, das ist typabhängig, oder? Weil für mich war Jacobson ein Traum und Meditation, wow, ja.
Genau, also das muss sich gut anfühlen für diejenige, das ist logisch. Also es passt nicht jede Entspannungsübung, jede Technik für jede Person. Bei mir kommt dann die Messtechnik ins Spiel, aber das spürt man selber ja auch, was einem gut tut und was nicht und was man gern macht, das wiederholt man auch immer wieder und integriert in den Alltag. Das heißt, alles, was ich gern tue oder was sich gut anfühlt, macht auch Sinn, dann in den Alltag zu integrieren.
Okay.
Und das aber muss nicht ewig sein. Ja, das reicht, wenn es mal 10 Atemzüge sind, wenn es 2 Minuten eine andere Entspannungsübung ist zum Beispiel.
Das heißt, beim Atmen, es gibt ja jetzt ein Also ich habe mir ein bisschen umgeschaut mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Tipps für wie viele verschiedene Atemtechniken, aber da sind wir schon bei dem, was wir vor 40 oder wir dann vor 20 Jahren gehört haben, auf 1 einatmen, bis 4 ausatmen, vielleicht noch langsam ausatmen. Das System weiß, du willst Entspannung und das kann ich jetzt verzieren oder irgendwie anders machen, aber das System kurz einatmen, lang ausatmen, ist Entspannung. Mhm. Während wir gesehen haben bei, wer war das, die Apnoe-Taucher, bevor die an den Tauchgang gehen, drehen die eigentlich Atmung um. Die pumpen auf, atmen kurz aus und füllen quasi auf. Also das ist genau das Gegenteil. Ja. Mhm. Und Punktoaktivierung, dieses, was wir teilweise gemacht haben, ein bisschen bewusst zu hyperventilieren oder Thymusdrüse klopfen, Schilddrüse massieren. Gibt es diese Sachen noch oder wenn ich einmal richtig müde bin, an den Ohrlappeln. Also da haben wir ja verschiedenste Methoden gehabt. Ich habe auch mit Düften gearbeitet.
Genau.
Und wir haben auch unsere Musik gehabt. Die eine, die aktiviert, die andere erzähle ich so gern, Goldberg-Variationen bei mir, die noch immer entspannen, auch nach 40 Jahren noch.
Ja.
Gibt es also da was Neues? Oder?
Das ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich und ziemlich gleich. Also es kommt darauf an, was ich haben mag. Mag ich mich aktivieren? Brauche ich mehr Aktivität und mehr Konzentration und mehr Fokus? Oder muss ich mich eher runterholen, dass ich vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit und Konzentration habe? Aber was braucht mein Nervensystem gerade? Also bin ich zu entspannt und muss mich ein bisschen wieder zurückholen? Oder ist es der Stress, der die Aufmerksamkeit beeinträchtigt? Und du hast eins gesagt, das ist die Atmung. Da kann man in beide Richtungen beeinflussen. Düfte sind ganz wichtig, weil wenn man es jetzt vom Gehirnaspekt her sieht, sind ja alle Sinne, die wir von außen wahrnehmen, die laufen im Gehirn zu einer Relaisstation, also zum Thalamus, so heißt er, und dann zur jeweiligen Rinde, die Eindrücke verarbeitet. Und das ist anders beim Geruchssinn zum Beispiel. Da geht eben ein Teil schon zum Thalamus und zu dieser Relaisstation und der andere Teil geht direkt in unser limbisches System, das heißt in unser emotionales Zentrum. Hatte früher den Sinn, dass wir sehr schnell detektieren konnten, ob etwas giftig ist und genießbar für unser System. Und deshalb haben Düfte auch eine ganz große Auswirkung auf unser Nervensystem. Also sei es jetzt in Richtung Entspannung oder Aktivierung, je nachdem, was ich haben mag. Also das empfehle ich immer sehr, dass man sich sowieso ein ätherisches, also wichtig, dass es irgendwas Natürliches ist und ein ätherisches Öl ist, aber dass Kinder sich das zum Beispiel mitnehmen und auf ein bisschen Wattetropfen in der Dose und in die Schule mitnehmen, vor Prüfungen etc., weil es wirklich einen großen Unterschied macht. Und Musik natürlich auch in beide Richtungen, sowohl aktivierend als auch entspannend, weil man da ganz große Auswirkungen auch auf die elektrische Aktivität im Gehirn herausgefunden haben.
So diese binauralen
Töne zum Beispiel auch.
Gibt es spezielle Düfte?
Ja, also entspannende Düfte wären jetzt zum Beispiel Lavendel, Orange zum Beispiel, Nadelhölzer, die sind super entspannend. Wichtig ist, dass man das auch mag. Also keiner muss sich jetzt Lavendel mitnehmen, wenn er subjektiv jetzt nicht als angenehm empfindet. Also ich würde immer das auswählen, was auch wirklich als angenehm empfunden wird. Genau. Und
Aber jetzt blöd gesagt, wir haben das damals ausgetestet. Das könnte man auch austesten, weil mein Duft hat B6 geheißen, was auch immer das war, wo ich hab Dach gestanden bin. Ja? wenn ich den gerochen habe, habe ich gewusst, okay, egal wie spät es ist, ich stehe jetzt, hab Dach. Das könnte man mit der
Variabilität theoretisch auch austesten wahrscheinlich. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr coole Apps, die das messen, auch mit der Handykamera und so schon, wo man das zu Hause eigentlich auch ein bisschen schauen könnte, was passiert, wenn ich das und das mache mit meiner Herzratenvariabilität.
Okay, dann würde ich jetzt zusammenfassen. Wir haben Atemtechniken und Entspannung geht immer kurz ein, lang ausatmen. Und das über 1-2 Minuten und du wirst es schon einen Effekt merken, dass du kurz runterkommst. Mhm. Sport wird nicht immer möglich sein, aber dass ich einmal eine Pause mache und mich bewege, das würde ja wahrscheinlich schon reichen. Ne? Also man muss jetzt nicht eine Fitnesseinheit machen, wenn ich sage, du, ich habe jetzt ein stressiges Meeting, ich muss kurz einmal raus. Wäre ja kein Fehler. Wenn ein Wald da ist, noch besser, die Japaner gehen Waldbaden, ja. Würde auch Sinn machen. Ja. Weniger Sinn macht, muss man fairerweise sagen, obwohl wir gemessen haben, eine Entspannung, eine sogenannte Rauchpause.
Das macht keinen Oder? Sinn.
Klingt blöd, aber die haben ja wirklich entspannt, aber da war eher das Ritual der Pause die Entspannung und das Rauchen war eher das Übel dabei. Ja. Und dann kann ich noch, wenn ich Zeit habe, theoretisch auch im Auto entspannende Musik hören. Und wenn ich müde bin, genau das Gegenteil, was ich für mich rausfinde, wenn ich es nicht raustest, vielleicht können wir das verlinken, welche Apps das sind, oder auch, wir werden auch verlinken, wo man dich erreicht, wenn man das wirklich gemessen haben will, weil das finde ich mega spannend. Das heißt, ich habe dann schon mehrere Tools. Und für die eher aktiv Muskelentspannung wollen, ist Jacobson sicher ideal. Also das ist eigentlich kurz erklärt, alles anspannen und dann übertrieben anspannen und dann loslassen. Und damit geht die Muskelspannung immer weiter runter. Und die anderen machen eh. Meistens machen die Yoga und Meditation, die es eigentlich nicht bräuchten, ne? Oder?
Ja, jein. Also ja, die, die da schon auf dem Zug drauf sind, die haben meistens schon eine große Bewusstheit darüber, wie ihr Nervensystem funktioniert und was ihnen gut tut. Ein ganz, ganz gutes Tool, das ich noch nicht gesagt habe und was eben sehr, sehr leicht zu vereinfachen ist, ist zum Beispiel einfach die Augen schließen, weil, wenn wir da jetzt wieder auf die Messtechnik eingehen, das habe ich jetzt noch nicht so erklärt, aber wir haben ja beim anderen Neurofeedback, da gibt es ja unterschiedliche Frequenzbänder und Hirnwellen, die man messen kann. Und eine Hirnwelle davon ist die Alpha-Welle und die wird damit in Verbindung gebracht, die ist dafür da, sich zu entspannen, ruhig zu werden, innerlich in Balance zu sein, so ein Gefühl von innerem Frieden zu haben, trotzdem aber wach zu sein. Und diese Welle wird automatisch bei den meisten Menschen aktiviert, wenn wir die Augen schließen, die wird sofort dominant. Das heißt, kurz mal 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, Augen zumachen, durchatmen, macht fürs Gehirn einen riesen Unterschied zum Beispiel. Und das ist was, was man sehr schnell und kurz mal zwischendurch, eine Klopause oder was, wann auch immer, im Alltag integrieren kann.
Ah, ich war jetzt kurz weg vom Ton her. Finde ich super spannend und cool. Also wir werden das sicher verlinken und vernetzen. Und all das, Simone, hat auch Auswirkungen auf unser Mikrobiom, oder? Ja, alles, also, was ich da von den Übungen mache, tut dem Mikrobiom gut.
Mhm. Das ist genau auch diese bidirektionale Verbindung. Gell? Also natürlich auch die Entspannungsübungen, die Atemübungen, unser Darmmikrobiom reagiert ja sehr stark auf unsere Vagusnervaktivität und das lässt sich dann relativ gut dadurch auch erklären. Dann eben über diese Stresshormone und natürlich auch Sexualhormone und so weiter. Das heißt, es gibt eine permanente Interaktion und jede quasi Information, die kommt, hat auch dann einen Einfluss auf die mikrobielle Zusammensetzung. Man muss aber natürlich sagen, dass hier vor allem eigentlich unsere Lebensstilfaktoren über Ernährung, über Alkoholkonsum, über Medikamente und so weiter so eine Basisdysbiose verursachen. Also das ist das, was das Mikrobiom einmal am stärksten dysreguliert. Und dann wäre ich quasi ein gestresstes Mikrobiom sozusagen leider nicht nur durch Atemtechnik oder Yoga wieder stabilisieren können. Aber vice versa ist es natürlich so, wenn ich diese Tools völlig außer Acht lasse, werden auch die anderen therapeutischen Implikationen wahrscheinlich gar nicht so gut greifen. Das heißt, das ist ein wesentlicher Faktor. Und man kann sie auch wieder verbinden, eben in Ruhe zu essen, oder? Also atmen, bevor ich quasi beginne zu essen. Also einfach sich auch Zeit nehmen für Dinge, weil da beginnt ja auch quasi ganz viel dann in einfachen physiologischen, verdauungsphysiologischen Prozessen nicht mehr ganz so intakt zu funktionieren. Wir kauen nicht mehr ordentlich. Wir wissen, dass die Kauffunktion auch einen Einfluss auf den Vagus hat und so weiter. Das heißt, das ist ja alles eigentlich geht Hand in Hand. Und wenn wir nur mehr schlingern und nur mehr im Stress quasi unterwegs sind, alles ist unter Hochspannung, ja, wie soll denn dann quasi ein komplexer Nährstoff und die Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, vor allem über ultra verarbeitete Lebensmittel, on the go ist es meistens irgendwas, das wir halt schnell, weiß ich nicht, beim McGee oder so mitnehmen und dann schlingern wir das noch runter in der U-Bahn vielleicht, dann ist völlig klar, dass irgendwann eine Verdauungsleistung zusammenbricht und quasi man dann Unverträglichkeiten entwickelt oder verdauungsspezifische ein Unwohlsein. Beim einen reagiert die Haut, beim anderen ist es dann das Immunsystem. Also ist oft dann ganz unterschiedlich. Oder eben dann wieder eher über die Achse Darm-Hirn. Man schläft schlechter, man ist generell nicht gut erholt, nicht gut regeneriert und so weiter. Aber das sind alles Faktoren, die quasi gehen Hand in Hand. Und
also wäre das eine, okay, wir wissen jetzt einmal, wie wir ungefähr ticken oder welche Stressoren wir haben selbst, ja. Dann haben wir ein Backen von Tools, wie wir entspannen können oder auch aktivieren können. Hilft aber alles nichts, wenn ich nicht den Körper ideal versorge mit meinen Probiotikern, dass er die richtigen Bakterien hat, beziehungsweise die richtigen Mikronährstoffe. Da sind wir wieder beim Ferrari ohne Benzin.
Ja. Das wäre ja das, was wir aus der Nahrung eigentlich rauskriegen sollen, weil das wird ja auch oft vergessen. Also aus ernährungsmedizinischer Sicht sage ich ja ganz gern, naja, wir vergewaltigen ja quasi die Nahrungsaufnahme mittlerweile irgendwie als Kompensationsmechanismus, um uns gut zu fühlen, um Stress abzubauen und so weiter. Aber eigentlich ist Nahrungsaufnahme, natürlich, wir sind super happy, wenn es gut schmeckt, aber es ist Energiebereitstellung, es ist Nährstoffbereitstellung, damit das ganze System funktioniert. Also da wird ja auch ganz viel überinterpretiert. Alles, was Genuss macht, ist natürlich dann auch immer ganz schnell in quasi einer Kompensationsschleife bei Menschen. Aber eigentlich brauchen wir die Makronährstoffe, die liefern uns die Energie, und wir brauchen die Mikronährstoffe, dass das ganze System quasi funktioniert. Diese Magnesium hat an 600 enzymatischen Funktionen quasi einen wesentlichen Einfluss. Wenn zu wenig Magnesium da ist, wird das nicht funktionieren. Wir wissen die Wichtigkeit von B6, B12, Folat und so weiter auf Neurotransmitter, Stressverarbeitung. Wenn das nicht vorhanden ist, weil wir eben nur nährstoffarme Lebensmittel zu uns nehmen und sie dann noch dazu nicht gut aufnehmen können, weil wir so unter Hochspannung sind, während wir essen, dann leckt es auch da.
Ja, aber dann muss ich jetzt wieder fragen, für einen Otto-Normalverbraucher hat es aus. Ich brauche dann aber schon meinen Test, weil ich habe jetzt auch nicht gewusst, dass ich zu wenig Zink habe. Ich habe mir natürlich alles durchchecken lassen, die meisten Sachen passen, dann denkt man, Zink, warum fällt mir Zink? Ja. Fakt ist, wir sind sowieso die Messfreaks. Wir sind dann wieder beim Messen, dass ich eventuell sagen kann, du, ich misse jetzt, ich schaue mein Mikrobiom, was fehlt mir da? Ich schaue dann, meine Blutwerte sollte ich regelmäßig machen. Ich schaue meine Stressoren an, und dann kann ich die ganzen Tools zusammenführen, dass ich optimal da durchkomme und dass ich auch weiß, was kann ich tun? Wo sind meine Pausen? Was tut mir gut? Denn da würde ich dann immer schließen mit dem Satz, der ist vom Ecki: Es ist nie und nimmer der Stress, der uns krank macht. Es ist einzig und allein unsere Reaktion drauf.
Ja, das auf alle Fälle. Und ich habe da noch so eine persönliche Erfahrung. Ich habe gestern meiner Ärztin meine HAV geschickt. Meine Ärztin ist eine gute Freundin. Und ich habe im Winter ja eine Infektion gehabt, irgendeine virale Infektion, keine Ahnung. Seitdem ist mein Epstein-Barr wieder reaktiv. Der hat ja auch sehr viel mit unserem Nervensystem zu tun und so weiter. Also ich bin seit Ende Dezember total dysreguliert und habe das sehr schnell an meinen Werten gesehen, weil ich ja ein Messfreak bin. So, natürlich habe ich das auch mitbekommen. Also irgendwie war ich nicht mehr ganz ich selber. Aber das ist seit 18. Dezember, und auf einmal war die HRV auch total schlecht. Und es waren ganz viele Werte. Wir haben alles gecheckt, wir haben an alles gedacht und grundsätzlich jetzt keine groben Probleme, aber ich habe es halt drauf geschoben. Die letzten Jahre waren super stressig und irgendwann fordert der Körper das ein. So, dann haben wir aber scheinbar alle, wir waren schon so hoch in komplexen Messungen, dass wir bei Basisdingen, und ich selber, ich muss mich da selber bei der Nase nehmen, gar nicht mehr so drauf geachtet haben. Und ich hatte so einen massiven Eisenmangel. Und jetzt bin ich 40, habe mein Leben lang noch nie Eisenmangel gehabt. Habe da gar nicht drauf gedacht und war mein Speichereisen, also mein Ferritin, war schon so niedrig, dass natürlich dann der Körper auch über die Achse kompensiert. Jetzt habe ich 2 Eiseninfusionen bekommen. Meine HRV ist auf einmal wieder völlig hochgeschossen. Mein Puls, also mein Ruhepuls, ist natürlich wieder runtergegangen. Alles völlig logisch, aber auch dazu, auch wir, die so gern messen, manchmal quasi sieht man den Wald voller Bäume nicht mehr. Und es sind aber, und daran sieht man wieder quasi ein Nährstoff, also ein so ein zentraler Nährstoff wie Eisen, der natürlich einen enormen Einfluss auf ganz viele andere Faktoren hat, dysreguliert dann das ganze System und natürlich auch das Nervensystem, auch das quasi die ganze Erholungskaskade. Und das sieht man dann natürlich, wenn man Dinge so ein bisschen immer im Auge hat, dann weiß man auf einmal, ich meine, der Alex hat das vorher erwähnt, meine HRV ist super hoch. Wenn du auf einmal so quasi so einen richtigen Abfall hast über Wochen, dann machst du dir dann natürlich auch Sorgen und denkst dir, okay, schön langsam sollte sie sich aber wieder regulieren, weil ich habe seit 2-3 Jahren habe ich dieses Dings und auch Infekte, da reagiert es, aber nach ein paar Tagen ist es wieder gut. Aber wenn das über Wochen ist, und das sieht man wieder, ein kleiner Faktor.
Und, Und wo kommt das Hirn wieder ins Spiel? Du hast gerade gesagt, da machst du dir natürlich auch Sorgen.
Genau.
Was bedeutet das? Man verstärkt das Ganze auch. Ne? Ja. Weil die wahren Abenteuer sind im Kopf. Ich habe noch, ich so einen Wunsch hätte, vor allem auch, was die Christine macht in ihrem Gebiet, dann wäre es ja eigentlich, wir, glaube ich, wissen relativ viel, viel weniger als ihr zwar, aber dann weiß ich, wo ich mich hinwende und kann messen etc. und weiß, wie mein Hirn funktioniert. Und es war mir immer so ein Anliegen bei den Kindern, ja, dass ich einfach sage, eigentlich müssten wir ja dann bei den Lehrern und bei den Eltern ansetzen, dass die nicht so ausgeliefert sein, im falschen Moment was zu sagen und die Kinder nicht fördern, sondern eigentlich diese Fehler aufzeigen, das permanente Fehlersuchen bei Kindern. Und natürlich auch, was dann die Nahrung betrifft oder die Ernährung, wo fast nur mehr Fertiggerichte sein, weil das wissen wir schon von der Simone, wie das Mikrobiom mittlerweile bei Kindern ausschaut, die halt sehr viel fertige Kost bekommen. Das heißt, das wäre so ein bisschen ein Wunsch, dass man da in die Richtung geht, wie wichtig Bewegung ist, jetzt nicht nur für den Sport, wie wichtig das eben auch dieses Kennenlernen. Wir haben damals gesagt, wir machen ein Buch als Bedienungsanleitung für unser Gehirn, für Kinder. Eigentlich müsste das für den ganzen Körper sein und das sollten auch die Lehrpersonen und die Eltern wissen, oder Christine? Oder liege ich da komplett falsch und das hat sich alles schon geändert?
Nein, du hast völlig recht. Ich finde auch dieser ganzheitliche Ansatz ist einfach so wichtig, weil ich kann auch mit Neurofeedback-Training endlos trainieren, wenn da ein Nährstoff fehlt oder wenn die Ernährung ganz furchtbar ist, ja, weil auch unser Blutzuckerspiegel auf Konzentration, Emotionen eine riesengroße Auswirkung hat. Also wenn ich nur die Semmel in der Früh esse und sonst nichts oder vielleicht sogar was, wo nur Zucker drin ist, dann rasselt der Blutzuckerspiegel das hoch und dann wieder runter, die Aufmerksamkeit ist weg. Das begünstigt Emotionen wie Ängste, Traurigkeit, die ganz, ganz stark werden. Also das hat alles eine ganz große Auswirkung. Ein Baustein kann Neurofeedback sein, ein Baustein kann Biofeedback sein, aber wir müssen immer sehr, sehr ganzheitlich drauf schauen. Und natürlich macht das Sinn, dass Lehrpersonen, Menschen, die mit Kindern zu tun haben, das wissen und wissen, welche Bausteine man anschauen muss. Also zu schauen, gibt es einen Mangel, gibt es einen Eisenmangel, einen Vitamin-B-Mangel, der fürs Gehirn wahnsinnig wichtig ist zum Beispiel. Weil da kann ich auch ohne Ende Therapien, Beratung machen, Neurofeedback-Training machen. Wenn es einen Mangel gibt, dann muss man den als erstes beheben und schauen, dass der Körper alles das zur Verfügung hat, was er braucht, um zu funktionieren. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man das, dass da ein Bewusstsein entsteht, dass Menschen das für sich selber, für Kinder wissen und dass man dann eben auf mehreren Ecken misst, weil ich finde, das macht die Messtechnisch dann halt schon möglich, dass man sieht, wo hakt es jetzt und wo setzt man am besten an und dann eben dort anfängt, wo es am meisten gebraucht wird.
Ja. Es wäre so wunderschön, vor allem auch, manche Sachen brauche ich gar nicht messen, weil ich kann ja die Momentaufnahme sehen, nur 20% der Kinder bewegen sich ausreichend in Österreich, ja. Laut WHO. Ja? Also das heißt nicht, dass die jetzt Sport machen, sondern ausreichend bewegen und das Übergewicht nimmt immer mehr zu. Und dann wissen wir von der Simone auch, dass das Mikrobiom nicht dementsprechend ausgebildet ist, ja? Oder resistent. Ja. Und das sind lauter Probleme, die dann im Alter weiterbegleiten.
Ja, Bewegung und Sport ein natürliches Antidepressivum, weil da immer Endorphine freigesetzt werden. Unser Gehirn, unsere Stimmung wird dann nachhaltig beeinflusst davon.
Ja, ich sage auf alle Fälle danke vielmals. Wir könnten, also ich könnte zumindest noch Stunden über diese Themen reden. Simone, wir werden das verlinken, auch für die Leute, die messen wollen, wie sie zur Christine kommen. Tipps und Tricks, vielleicht auch das App, wo man, würde mich jetzt interessieren, wo man da selber ein paar Sachen messen kann, was Düfte betrifft oder Musik. Und danke vielmals.
Vielen
ich gehe jetzt entspannen.
Vielen herzlichen Dank, ja. Mega, dass du dabei sein durfte.
Auch super. Ja. Ich werde mal vorbeikommen, weil mich interessiert das sehr, meine Gehirnströme zu messen.
Und weißt du, was super interessant wäre, Simone, auch, das war ja lustig jetzt bei der Post, ja, wenn ich dann so erzähle, was wir gemacht haben, Es gibt immer welche, die dann sagen, na, wo kann man messen, was könnte ich, wo kann ich das einmal machen? Also eventuell in weiterer Folge einmal, wenn man wirklich so einen Retreat macht oder ja, irgendwas. Genau. Weil du kannst jetzt auch nicht 100 Leute messen. Ne? Was haben wir gemacht? 8 waren am Tag. Wenn's die gut betreuen
musst. Ja, halbe Stunde brauchst du schon mindestens, dass du es auch gut erklärst, was du da misst und was. Und vielleicht auch Übungen mitgibst und schaust, was gut funktioniert.
Ja, aber vielleicht können wir die Christina ja überreden, dass sie uns nächstes Jahr am Kallerhof begleitet und wir das als zusätzliche Möglichkeit auch anbieten.
Ja, cool.
Ja, sehr gern. Ja, cool. Und ich komme auf alle Fälle vorbei. Wir sind in Kontakt. Alle Infos zu dir sind dann in den Shownotes. Und vielen Dank für deine Zeit.
Danke
auch. Merci vielmals.
Tschüss.
Tschüss, danke.
Ciao, ciao.
Cut. Wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.